Das haben halt auch viele gemacht und dabei habe ich dann wirklich echte Persönlichkeiten kennengelernt. Den Oberbürgermeister von Hannover, den Oberbürgermeister von Kassel, den Oberbürgermeister von Frankfurt, wo ich dann echt 7 Stunden im Rathaus abgehangen habe, bis er sich dann erbarmt hat und mir dann tatsächlich ein paar Minuten seiner wertvollen Zeit geschenkt hat und dann auch den Eintrag dort gemacht hat. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr fantastische Reise, muss ich sagen, über 7 Wochen, 49 Tage exakt.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Marian Prill, Verleger und Inhaber des Marian Prill Verlags. Und er wollte einmal Bürgermeister von Glückstadt werden, ist dafür 800 Kilometer gelaufen, hat ansonsten auch einen 100-Kilometer-Marsch hinter sich gebracht, ist ein Experte im Bereich Buchpublikation, Buchmarketing und Bücherschreiben mit KI. Marian, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Freudenstadt kennt man, Glücksstadt, wo ist Glücksstadt?
Das ist nordwestlich von Hamburg und die Stadt wurde vom dänischen König einst vor über 400 Jahren ja, sozusagen am Reißbrett entworfen und ja, ist ganz klein geblieben. Ursprünglich war geplant, den Hamburgern etwas entgegenzusetzen, aber das hat nicht ganz geklappt. Aber der Name ist halt wunderbar, ne? Glückstadt. Wow.
Ja, genau. Wie viele Einwohner hat Glückstadt?
Um und bei 10.000.
Okay, also eine kuschelige Kleinstadt. Und bist du dort geboren oder was hat dich damals motiviert, gerade in Glückstadt dein Glück zu versuchen?
Ich habe meine Partnerin kennengelernt, witzigerweise in Lübeck, und dann hat uns eine Wohnung in Glückstadt mehr oder weniger gefunden. Wir waren auf Wohnungssuche und ja, dann. Ich glaube, sind irgendwie über 100 Kilometer entfernt oder so. Dann sind wir dahin und ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein kleiner, süßer Ort. Und dann haben wir gesagt, komm, hier ist es toll am Hafen, ja, die beste Lage. Und ja, dann sind wir dort angekommen und ich habe mitbekommen, dass der Bürgermeister dann sozusagen sein Amt niederlegen wollte, also sich nicht nochmal stellen wollte der Wahl. Und dann habe ich einfach so aus Spaß, ja, wie man halt so drauf ist, dann habe ich einfach in eine Facebook-Gruppe reingeschrieben, ich mache das. Und am nächsten Tag hat mich dann tatsächlich die Pressechefin sozusagen angerufen, nicht die Pressechefin, sondern die Chefredakteurin quasi von der Zeitung. Und hat gefragt, okay, und ist das ernst gemeint? Ich sage, ja klar, also warum denn nicht? Und ja, dann ging es los mit diesem Commitment. 230 Tage Wahlkampf, das war wirklich eine krasse Erfahrung, muss ich sagen, auf jeden Fall.
Glaube ich. Hast du denn irgendwelche politischen Hintergründe? Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie, keine Ahnung was, ich komme aus dem hohen Norden, habe eine tolle Partnerin und deswegen bin ich geeignet, Bürgermeister zu sein. Also manche Politiker gehen ja auch so in den Wahlkampf für den Bundeskanzler, aber was war da so dein Hintergrund, der dich mehr oder weniger berechtigt hat, überhaupt in Betracht zu ziehen, bürgermeisterliche Tätigkeiten ausüben zu können?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich denke ich mir so, wenn mich Dinge stören, dann bin ich weniger der Meckerkopf. Ja, dann überlege ich immer, wie kriege ich das jetzt eingespielt? Also kann ich das jetzt verändern? Kann ich das verbessern? So bin ich da auch rangegangen. Zu der Zeit war ich 35 oder so und mein Politikstudium lag um und bei so ja 14, 13 Jahre zurück. Das habe ich nicht abgeschlossen. Ja, ich habe erfolgreich abgebrochen, das Studium, aber habe genug mitgenommen und letztendlich ist es ja ein Verwaltungsposten, sage ich jetzt mal. Also klar, man hat mit Politik zu tun, man ist aber mehr oder weniger die Schnittstelle ja zwischen Bürger und Politik. Das ist ja sozusagen in Norddeutschland noch ein bisschen was anderes. Und ich habe meine Schwester im Gepäck gehabt, mehr oder weniger, weil sie eben ja das gelernt hat, so Verwaltung. Ja, ich hatte gar keine Ahnung von Verwaltung und so gehe ich halt auch immer an die Projekte ran. Ich sage, hey, ich weiß nicht, was hier auf mich zukommt, aber ich glaube, wir kriegen das hin und meistens ist es auch so.
Okay, jetzt bist du es ganz knapp nicht geworden. Gibt es heute noch Leute, die sagen, hättest du es mal gemacht, du hättest es besser hinbekommen?
Nee, tatsächlich nicht. Und das war auch nicht ganz knapp. Das war haushoch unterlegen, kann man sagen. Ja, also das war wirklich eine tragische Schlappe. Allerdings muss ich sagen, es war halt eine super interessante Erfahrung. Das kann man nicht anders sagen. Es gab halt viele, die dann halt auch relativ schnell gemerkt haben, dass sich, also ich sage jetzt mal, wenn man als Außenstehender in eine Stadt reinkommt, gerade in so kleine Städte, dann hat man es ja grundsätzlich nicht leicht. Das habe ich gar nicht so gesehen, wusste ich auch nicht, ja, dass das schwierig ist, wenn man eben da nicht geboren ist oder da halt auch keine Wurzeln hat. Mein Wahlkampf, der hat halt auch ganz anders ausgesehen, sage ich jetzt mal, als man sich das normalerweise vorstellt. Also einerseits ist es ja so, dann vernetzt man sich und dann isst man mit den Bürgern vielleicht auch mal eine Bratwurst und lässt sich auch da sehen, wo Netzwerke aufgebaut werden. Bei mir war es halt so, ich habe viel online gemacht. Ich habe halt sozusagen, bin mein Tagesgeschäft weiter nachgegangen, habe geguckt, was kommt dabei raus und habe aber stattdessen den NDR eingeladen und die haben ein Stück darüber gemacht. Das heißt, das ist tatsächlich bei NDR gelaufen, NDR das. Und das war ziemlich witzig, weil mich dann ein ehemaliger Kunde aus Lübeck angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe Sie gesehen im Fernsehen. Sage ich, ja, schön, toll. Und das haben natürlich auch ganz viele andere Bürger gesehen. Und bei mir ist es halt auch noch, also im Nachgang habe ich festgestellt, dass ein Fehler vielleicht auch darin bestanden hat, einfach eine riesen Agenda aufzurufen. Ja, ich glaube, ich habe 14 oder 16 Vorschläge gemacht, was alles passieren kann und was man machen sollte. Und da sind die Bürger halt nicht so mitgegangen und deshalb habe ich da ein, ja, sage ich jetzt mal, wie kann man sagen, ich habe auf jeden Fall eine ordentliche Wahlniederlage hingelegt. Im Nachgang war ich aber ganz froh darum, muss ich sagen.
Das wäre die nächste Frage, ne? Also wenn du jetzt so diese ganzen Strukturen beobachtest und auch erlebst, was dein quasi derjenige, der gewonnen hat, dein Gegenkandidat, was der dann so mitgemacht hat. Ich habe dir im Vorfeld mal erzählt, ich habe in Oppenheim eine ähnliche Aktion gehabt, wo ich als Bürgermeister kandidiert habe, dann nicht zugelassen wurde zur Wahl, weil ich meinen Wohnsitz dort nicht hatte. Und der Bürgermeister, der es dann geworden ist, war ein armer 70-jähriger alter Mann, der daher einfach herhalten musste und mittlerweile einen Schlaganfall hat und sowas. Und da bin ich also froh, dass ich es nicht geworden bin, weil man, glaube ich, wenn man das Amt bekommt, nur alles falsch machen kann. Weil irgendjemand immer einen Grund findet, warum das, was du gerade entscheidest, nicht richtig ist. Das sehen wir ja in der Bundespolitik auch, diese Tendenz. Keiner konzentriert sich auf das, was funktioniert. Ja, keiner sieht, dass 75% der Dinge, die die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, umgesetzt wurden, sondern man konzentriert sich auf das, was nicht funktioniert hat und macht sich Gedanken über das Körpergewicht von Politikern und sowas, was völliger Quatsch ist. Würdest du im Nachhinein nochmal kandidieren? Mit dem, was du jetzt weißt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir danach dann sofort gesagt, nein. Also reflexartig würde ich nein sagen. Und im Vorgespräch hatte ich das auch gesagt. Ich glaube, es kommt halt ein bisschen darauf an, also in welchem Lebensalter man ist und was man bewirken will. Ich glaube, und das wurde mir halt im Nachgang tatsächlich gesagt, einige haben gemeint, vielleicht wärst du in der Großstadt besser aufgehoben. Sage ich jetzt mal, ja, da wird einem die Verwaltung sozusagen nicht, also da spielen diese Skills halt weniger eine Rolle, weil man ja sowieso schon in große Strukturen reingeht. Jetzt tendenziell, aktuell würde ich sagen, nein. Und ich kann aber nachvollziehen, also mir hat das keiner gesagt, ja, wäre es mal geworden, das bezweifle ich auch tatsächlich, weil ich halt ziemlich rabiat auch unterwegs war und das erstmal lernen musste. Ich muss auch sagen, das war eine Zeit, ich hätte niemals gedacht, dass Menschen andere so anfeinden können. Das hat man mal am eigenen Leib erfahren, wenn dann ein Wahlplakat, sage ich jetzt mal, zerstört wird. Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, meinen eigenen Kopf zu zeigen. Ich hatte halt so Text-Bild-Kombination. Aber trotzdem, wenn der eigene Name auf einem großen Stück Pappe zerschlagen an einer Laterne hängt, dann gibt es einem schon zu denken. Ja, und man denkt dann, okay, wow, von der Zivilisation sind wir doch noch ein Stückchen entfernt. Aber das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass dir das nachgesagt wurde, da habe ich auch eine Frage zu. Sagen die Leute dir das persönlich und sagen die das auch öfter oder?
Ja, oder wie? Also tatsächlich, wenn ich durch Oppenheim laufe, gibt es immer mal wieder Leute und sagen, guck dir an, wie diese Stadt jetzt aussieht. Hättest du es damals gemacht? Habe ich gesagt, ja, aber ich hätte die Hundesteuer verfünffacht, weil die ganze Stadt voll verbotet ist. Ja, ich hätte kostenloses WLAN hier auf dem Marktplatz gemacht, damit die Jugendlichen sich hier rumtreiben und die Cafés belebt sind und sowas. Ich hätte Dinge gemacht, die euch nicht gefallen hätten. Und dann hat er gesagt, ja, aber es hätte was gebracht. Es hätte was gebracht. So, ja, aber jetzt, guck mal, in einem Ort, der einen eigenen Hundestrand hat, ja, wo es in der Eisdiele sozusagen Hundeeis gibt, da die Hundesteuer zu verfünffachen, da wirst du am nächsten Morgen von sämtlichen Hundebesitzern als Dosenfutter weiterverarbeitet. Also ich, weißt du, wenn man wirklich was ändern möchte, dann muss man die Menschen ja in dem Lebensraum, in dem sie sich befinden, aus der Komfortzone herausholen. Ich war jetzt in Afrika und habe tatsächlich mal hautnah erlebt, was es bedeutet, in Plastikmüll im Meer zu schwimmen. Also wirklich an einem wunderschönen Strand am Atlantik zu sein. Ich gehe ins Wasser und denke, was ist denn hier alles? Und da war nur Plastikmüll. Weißt du, und so eine Bewusstheit mal zu bekommen, dass man sagt, okay, ich bin komplett aus meiner Komfortzone raus. Ich kann hier nicht einfach entspannt, gemütlich im Meer baden und das schöne Meer genießen, sondern ich muss wirklich gerade hier die Nachlässigkeit der letzten 50 Jahre Plastikwahnsinn einmal spüren, selbst spüren. So. Und da habe ich tatsächlich den Plastikmüll abbekommen, den nicht die Leute in Togo ins Meer geworfen haben. Das sind nicht die kleinen Fischerboote, die morgens ihre, keine Ahnung was, ihre Früchte mitnehmen und dann die Plastiktüte ins Wasser werfen. Das ist das nicht. Und wenn ich jetzt in so einer Stadt bin wie Oppenheim, die einfach sagt, hier stirbt die Altstadt, weil keine Geschäfte mehr dorthin wollen, weil keine Infrastruktur da ist, ja, dann ist klar, wenn die Altstadt belebt wird, dann ist es aber auch nicht mehr so ruhig und kuschelig in der Altstadt. Wenn mehr Leute kommen, bedeutet es auch mehr Lärm, mehr Abgase. Ja? Wenn man Einnahmen generieren möchte, bedeutet es, es müssen mehr Geschäfte kommen. Wenn mehr Geschäfte kommen, bedeutet das mehr Durchgangsverkehr mit also hat alles immer zwei Seiten. Und was ich gerne mache, ist, wenn so Politiker Wahlkampf machen, ich gehe zu diesen Ständen hin und sage, was sind die größten Einnahmen, die wir in unserem Land haben und was sind die größten Ausgaben? Wie gedenken Sie, die Einnahmen zu erhöhen und wie gedenken Sie, die Ausgaben zu verringern? Denn das ist eine einfache Rechnung und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kann man am Ende nur gut dastehen. Und die haben keinen Plan. Ja, die kommen damit so Sachen, ja, wir brauchen mehr Toleranz, keine Ahnung, als Beispiel. Ja, wir brauchen mehr Vielfalt. Aber das sind doch alles Randthemen. Sich auf die Vielfalt in der Gesellschaft zu konzentrieren, löst doch die elementaren Probleme nicht. Das ist eine Ablenkung. Und damit.
Die gibt's ja auch schon, Sven, ne? Also die Vielfalt ist ja schon da. Deshalb muss man sie nicht wirklich einfordern. Es ist ja auch immer eine Frage der Definition, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das gut. Das ist auf jeden Fall ein pragmatischer Ansatz, die Frage, die du stellst, eine sehr kluge Frage. Und genau, ich glaube, wenn man Bürgermeister werden will, ich kann sagen, wie man es nicht wird, aber ich habe genug Erfahrung gesammelt. Also wenn ich es nochmal machen würde, dann wüsste ich wahrscheinlich, wie man Dinge besser macht, was nicht ein Garant dafür wäre, dass derjenige, der es dann anstrebt, auch tatsächlich wird. Aber ich glaube halt auch, das, was du gesagt hast mit der Hundesteuer, das finde ich gut. Und das hat mich auch daran erinnert, dass ich vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Monate her, da habe ich auch überlegt, wenn ich nochmal kandidieren würde, dann würde ich wahrscheinlich das Müllproblem, also ich sage jetzt mal, dass man halt wenig Möglichkeiten hat, generell, sage ich jetzt mal, seinen Müll zu entsorgen. Ja, die Leute, die hauen das weg, was mich persönlich halt auch, nachdenklich macht, ist, warum Leute angehalten werden, die Hundehaufen-Problematik, ja, mit Plastik einzusammeln und dann mit Plastik halt wegzuhauen. Ich denke dann immer so, das ist ja auch nicht gerade besonders ökologisch. Und ich glaube, wenn man sich solchen, den Bedürfnissen der Menschen zuwendet, auch zum Beispiel, was ist mit öffentlichen Toiletten, so zum Beispiel, ja, die viel zu knapp sind. Ich glaube, wenn man sich solche Themen auf die Agenda nimmt, die einfach in der Stadt fehlen, wenn man da ein bisschen hinguckt, dann kann man, glaube ich, wahrscheinlich auch ein paar Mehrheiten oder da, was heißt ein paar Mehrheiten, aber auf jeden Fall kann man einige Bürger sicherlich motivieren, für einzustimmen oder einen zumindest zu unterstützen. So.
Die unterstützen ja immer die Menschen, die sie kennen. Ja, oftmals. Und zu mir wurde zum Beispiel, als ich damals nach Oppenheim, ich war nur meine Praxis dort damals, meine Hypnosepraxis, da wurde gesagt, wenn du hier eine erfolgreiche Praxis haben möchtest, musst du entweder der Partei beitreten, dem Fußballverein, dem Männergesangsverein oder dem Gewerbeverein. Der Gewerbeverein war von allen der am wenigsten zu sagen hatte. Und als ich dann gesagt habe, dass ich kandidieren werde, dann habe ich so Sachen gepostet wie, und das stimmt tatsächlich, das Sauberste in der Altstadt ist die öffentliche Toilette. Ja, was gut ist, aber wenn Kunden gekommen sind und gesagt haben, also die Stadt ist ganz schön dreckig, ja, und das tatsächlich dann auch spürbar war, dann ist das einfach schade, weil man sowas ja relativ einfach lösen kann. Und zu mir hat tatsächlich der Wahlschlussausleiter damals gesagt im Vier-Augen-Gespräch, Herr Frank, ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht antreten können. Ja. Und dann haben die wirklich nach allem gesucht. Und ich bin sicher, ich hätte die Wahl gewonnen. Und deswegen hatten die auch so eine Angst, ne, weil ich tatsächlich in dem Ort dann, ich bin zu jedem Geschäftsmann hingegangen, habe mich vorgestellt und habe gefragt, was er so für Wünsche hätte, für Vorschläge, was er so für Ideen hat. Ja, habe gesagt, ich werde nicht alles umsetzen können, aber ich sammle und dann machen wir das nach dem Pareto-Prinzip. 20% der Maßnahmen werden 80% der Probleme lösen. Ja, so. Und das hat sich schnell rumgesprochen und dann wurden die panisch, weil die nicht wollten, dass jemand, der den sie nicht unter Kontrolle haben, ja, die Belange der Stadt da irgendwie regelt. Ja. Also es war spannend und es gibt keine Möglichkeit, von meinem Gefühl her in einem Ort schneller bekannt zu werden als mit so einer Aktion. Also wer in eine neue Stadt reinzieht und ein Unternehmen hat, bewerbt euch als Bürgermeister, aber sorgt dafür, dass ihr nicht gewählt werdet am Ende. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr einen Haufen Ärger am Hals. Und ja, jetzt bist du aber auch, wir kommen gleich zu deinen Buchprojekten, jetzt bist du tatsächlich aber auch eine Tour dann im Nachhinein, glaube ich, war das, ne? Nachdem klar war, dass du deine Zeit sinnvoller als mit dem Wärmen des Bürgermeistersessels verwenden kannst, hast du Glückstadt bekannter machen wollen. Und deswegen habe ich vorhin schon Freudenstadt erwähnt. Von Glückstadt nach Freudenstadt bist du gewandert oder gelaufen. Ja. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Ja, gerne. Ein ganz kurzer Gedanke, der mir noch aufgeblitzt ist. Als du das gerade erzählt hast, dass du sozusagen nicht gewählt werden solltest, weil die Leute Angst haben, da muss ich auch noch eine Sache erzählen. Und dann ist das Thema auch erstmal wieder erledigt. Ich habe nämlich ähnlich agiert, ein bisschen anders und wie gesagt sehr online-affin. Ja. Ich hatte gesagt, hey, wir können eine Abstimmung machen. Eine Abstimmungsplattform wollte ich der Stadt bescheren, dass die Bürger eben eingeben können, was Probleme sind und worum man sich kümmert. Um das dann sozusagen der Politik aufzutischen. Das wurde natürlich nicht so gern gesehen. Ich habe zu der Zeit übrigens, am ersten Tag habe ich gepostet, ich will Bürgermeister werden und am zweiten Tag, ich würde gerne ein Festival hier veranstalten. Das habe ich auch gemacht tatsächlich. Ja, 140 Leute waren da, über 12 Stunden, 8 Bands. Das war auch relativ cool und viele haben halt gedacht, dass ich das mache. Das war aber getrennt voneinander. Ja, das eine wollte ich machen, das andere wollte ich machen. Und dann hatte die Stadt halt auch stark gelitten, sozusagen, weil sie nicht an den HVV angebunden war, also an den Verkehrsverbund. Das ist nicht so wichtig, aber ich wollte mehr Mobilität der Stadt zuführen, indem ich gesagt habe, ich glaube, das war ja 2015, hey, lasst uns mal so ein Pendelbus-System, ja, also eine App entwickeln und dann kann jeder sagen, wann er wohin muss, also die Anforderungen einsammeln. Und dann schicken wir hier halt einfach einen Busservice. Das heißt, wir machen uns unabhängig von dem Bahnverkehr. Das waren so 2 Punkte von, glaube ich, 14 oder 16. Und das hat der Politik tatsächlich auch Kopfzerbrechen bereitet. Das heißt, 230 Tage war ich da sozusagen am Werkeln und plötzlich kamen sie alle rein, die Kandidaten. Normalerweise war es total ungewöhnlich, 1, 2 Kandidaten und wir waren zu 5. Also jede Partei, alles was Rang und Namen hatte, hat da tatsächlich eingeworfen. FDP, ich weiß gar nicht, die Grünen, SPD und CDU, genau. Und ich war parteilos. Und dann habe ich gesagt, hey, und dann war es im Prinzip so, dass sogar ein Meinungsforschungsinstitut eingeschaltet wurde, um herauszufinden, wer wird denn hier Bürgermeister. Dann wurde mir 5% attestiert, so, und ich habe bei meinem Politikstudium halt rausgefunden oder gelernt, dass es sogenannte Siegwähler gibt. Ja, also das heißt, das ist einfach eine Erhebung gewesen. Derjenige, der als Sieger ernannt wird, der sorgt dafür, dass es ganz viele Verlierer gibt, um das mal so zu sagen. Und damit war dann die Sache erledigt. Und eins der Themen, die mich beschäftigt haben, war, dass ich genau Glückstadt bundesweit bekannt machen wollte. Ich wirklich, wenn ich das den Namen höre, Glückstadt, ich finde den Namen so unfassbar cool, dass ich mir überlegt hatte, auch, das hatte ich dann auch bekannt gegeben, hey, wir können doch die Stadt, lasst uns doch die Stadt einfach vermieten, ja, an Konzerne. So, ich meine, ich parallel dazu bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es in Belgien tatsächlich eine Stadt gibt, die machen sowas. Und dann habe ich gesagt, Mensch, zu Weihnachtsfeier, wenn du da irgendwie so Tech-Konzern hast oder so, die 5.000 oder 6.000 Mann, sage ich jetzt mal, zur Weihnachtsfeier schicken, warum denn nicht mal ein Wochenende Glückstadt? Also da hätte man natürlich anständig die Einnahmen erhöhen können. Das alles hat nicht geklappt. Die Sache war dann irgendwann gegessen und es waren halt zwei sehr starke Kontrahenten, die dann nochmal in die Stichwahl gegangen sind. Da hatte ich aber nachher nichts mehr zu melden. Und ich habe dann aber mein Versprechen quasi eingelöst, Glückstadt ein Stück weit bundesweit bekannt zu machen. 2 Jahre später, da wurde die Stadt nämlich 400 Jahre alt. Und wie gesagt, Christian IV., ja, so ein verrückter dänischer König, der gedacht hat, dass er Hamburg ein Schnippchen schlagen könnte, indem er im Hintergrund eine eigene Stadt aufbaut. Denn Altona ist ja auch dänisch zum Beispiel und da sollte halt richtig vorgebaut werden. Und da habe ich gedacht, ich finde das irgendwie so cool, ich mache das jetzt, ja. Ich mache jetzt einen Weg von Glückstadt nach Freudenstadt. 700 Kilometer sollten es ursprünglich sein, nachher sind es 800 geworden. Ich habe mich nämlich häufiger mal verlaufen. Aber das war halt auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe mir das Glückstädter Glückwunschbuch ausgedacht, habe sozusagen ein Buch, habe die Bürgermeisterin dann, die es geworden ist, Manja Biel, gefragt, ob sie da noch vielleicht ein paar Worte reinschreibt. Und dann habe ich mir das Buch unter den Arm geklemmt, hatte einen Rucksack mit 16 Kilo Gepäck, am Anfang 18 Kilo, 2 Kilo habe ich abgeworfen. Und dann bin ich sozusagen durch die Lande gezogen, von Bürgermeister zu Bürgermeister und habe die dann unterschreiben lassen, dem kleinen Glückstadt einen Glückwunsch ins Glückstädter Glückwunschbuch einzutragen. Und das haben halt auch viele gemacht und dabei habe ich dann wirklich echte Persönlichkeiten kennengelernt. Den Oberbürgermeister von Hannover, den Oberbürgermeister von Kassel, den Oberbürgermeister von Frankfurt, wo ich dann echt 7 Stunden im Rathaus abgehangen habe, bis er sich dann erbarmt hat und mir dann tatsächlich ein paar Minuten seiner wertvollen Zeit geschenkt hat und dann auch den Eintrag dort gemacht hat. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr fantastische Reise, muss ich sagen, über 7 Wochen, 49 Tage exakt.
Genau. Jetzt... Ich versuche gerade, das so ein bisschen zu realisieren. Also du bist einfach vorbeigelaufen, du hast nicht einen Termin vorher ausgemacht, nee. Hast gesagt, pass auf, ich komme vermutlich um die und die Uhrzeit vorbei, vielleicht hat er kurz Zeit, um zu unterschreiben, lohnt es sich überhaupt? Du bist auf gut Glück dorthin, genau. Also Glück statt Planung.
Genau,
und,
genau
so. Und bist du ein Sportler irgendwie? Also ich meine, ich sehe dich jetzt, ich sehe nur dein Gesicht, ich weiß nicht, wie durchtrainiert du bist, aber bist du jemand, der gerne spazieren geht, wandern geht, Marathon läuft oder hast du gesagt, ich gucke einfach mal, was passiert?
Ich habe mal wieder, das war genauso eine Reaktion wie mit der Bürgermeisterkandidatur, irgendwas aus meinem Unterbewusstsein will mir irgendwas mitteilen. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, der 400. Geburtstag, das muss doch was Besonderes sein. Und ich hatte Jahre zuvor einen Unternehmensberater angestiftet. Ich komme ja aus dem Guerilla-Marketing, ja, also verrückte Ideen, irgendwelchen Leuten irgendwas Verrücktes zeigen, um sie dann halt zu amüsieren und so. Und dieser Unternehmensberater, den habe ich animiert, tatsächlich von der Ostsee nach München zu laufen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist cool, der macht das Ding. Das will ich auch. Also stand noch auf der Bucketlist sozusagen. Und ich habe mich natürlich vorbereitet, kann man nicht anders sagen. Also ich wusste, ich muss mich vorbereiten. Ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit, nee, da war ich gar nicht so ultrasportlich unterwegs. Ich habe dann einfach angefangen, ja, habe dann so Testmärsche gemacht, so 10 Kilometer, erstmal dann 20, dann 30. Und das habe ich wiederholt regelmäßig und habe gedacht, komm, 20 Kilometer, ich meine, mich jagt ja auch keiner. Hatte eine ungefähre, also ungefähre Knotenpunkte, wo ich lang will. Und mir war aber trotzdem klar, dass ich flexibel genug bin. Ja? Wenn ich dann mal Pause mache, mache ich halt Pause. So. Das war so die Idee. Und genau, so ist das losgegangen.
Hast du von der Glückstädter Bürgermeisterin ein Wanderbudget bekommen oder hast du unterwegs gearbeitet? Hattest du im Vorfeld gespart? Hast du von Brot und Wasser gelebt? Gibt ja an jedem deutschen Friedhof Wasser, dass man nicht verdurstet und bei jedem Bäcker Brot vom Vortag. Wie hast du das finanziert, sage ich mal? Weil ich meine, Lust auf sowas haben bestimmt viele, aber dann kommt immer so die Frage, wer gießt denn derzeit meine Blumen? Das hat bei dir die Freundin gemacht, aber wie verdiene ich meine Brötchen in der Zeit?
Naja, ich sag mal, ohne es zu merken, war ich zu der Zeit eigentlich schon ein digitaler Nomade, kann man sagen, ja. Wenn Leute immer gesagt haben, hey, ich bin digitaler Nomade, dann, wow, wie cool ist das denn? Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich selbst schon war, also relativ unabhängig, habe viel online gemacht. Und es gab ein Budget. Das Budget war es war ein angemessenes Budget, nämlich 400 Jahre ist die Stadt alt geworden. Deshalb habe ich auch 400 Euro bekommen. Immerhin, also hätte ja auch
Klar.
nichts geben müssen, fand ich ganz nett. Und ansonsten habe ich mich dann sozusagen, ja, im Prinzip halt einfach durch die Jobs, ne, also die Jobs, die ich gemacht habe zu der Zeit, selbstständig eben. Agentur, Dienstleister, wenn man so will, ja, immer an der Front, wenn es um Werbung und um Marketing und so weiter ging. Und dementsprechend habe ich das darüber finanziert. Ich muss aber auch sagen, dass mich die Reise komplett verändert hat. Also eigentlich, ich sage immer, ich bin losgezogen als, klingt groß, aber ist ganz klein, als ehemaliger Bürgermeisterkandidat und kam zurück als Ghostwriter. Und das hat sich eben so zugetragen, dass es einen Verlag aus Süddeutschland gab, der auf mich aufmerksam geworden ist und dann gefragt hat, ich hatte meinem Xing-Profil damals Ghostwriter zu stehen und war das aber noch gar nicht. Ja? Also klar, wenn man so Werbetexte schreibt, macht man das natürlich auch, aber so Bücher oder so, da hatte ich noch gar nicht so einen Zugang zu. Und dann habe ich gesagt, dann hat er gefragt, ja, sag mal, hast du nicht Lust, für uns ein Buch zu schreiben? Habe ich gesagt, habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich tun. So und deshalb bin ich mit meinem ersten Auftrag quasi zurückgekommen und damit habe ich im Prinzip die ganze Reise bezahlt. Und die war auch nicht ganz günstig, weil ich die immer im Hotel übernachtet habe. Ja? Also ich war 35, aber ich war da schon zu alt quasi für mich gefühlt, sage ich jetzt mal mit so einem, weiß ich nicht, mit einem Zelt auf dem Rücken, das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen, hätte ich keine Lust drauf gehabt. Aber mit diesem ersten Auftrag hatte ich dann die ganze Reise refinanziert. Das war ganz cool auf jeden Fall.
Ich glaube, so ein Zelttyp wäre auch nicht unbedingt bei den Rathäusern gut angekommen. Ja, also da musste schon ausgeschlafen im Hotel sein, geduscht, vernünftig gefrühstückt, rasiert und so. Wenn Joe Kelly hier sagt, ich laufe und ernähre mich von dem, was sich auf der Welt in Deutschland bietet und sich dann Igel von der Straße kratzt, die er da versucht zu essen, der kann hinterher riechen wie ein Puma, aber du musst es halt ja auch irgendwie was darstellen, ne?
Obwohl er auch eine sehr beeindruckende Person ist. Ich habe ihn mal ganz kurz getroffen und ich finde das sehr, sehr heftig, was der sich selber verordnet, finde ich schon ein starkes Paket. So auf
Ja,
jeden Fall.
klar, absolut, absolut. Ne? Nur wie gesagt, er würde, wenn er unrasiert und unfrisiert und ein bisschen unangenehm nach Schweiß riechend, vielleicht auch, weil er 3 Tage nicht geduscht hat, in einem Rathaus reinkommt,
Ja, das ich denke
ja,
auch. Ja.
das wäre, glaube ich, dem Anlass auch nicht angemessen, ja. Jetzt, genau, Ghostwriter, du hast dann eine Zeit lang als Ghostwriter auch gearbeitet, hast aber so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu bekommen. Das habe ich in einem anderen Podcast-Interview, glaube ich, mitbekommen, weil du sagst, wenn jemand einen Ghostwriter engagiert und das Buch ein Erfolg wird und er dann quasi performen muss, in irgendeiner Form, wenn er mal gebeten wird, das, was er quasi als Buch geschrieben hat, nochmal in einer Kurzgeschichte oder so wiederzugeben, kann das ja nicht machen, weil er einen Ghostwriter hat. Also muss er entweder zugeben, dass er einen Ghostwriter hat, oder aber ja, er wird in dem Moment entlarvt. Wie aus dem Ghostwriting heraus hat sich dann irgendwann dieser Marianne Prill Verlag entwickelt? Wie war da der Weg?
Ja, ziemlich, ziemlich zügig. Also ehrlich gesagt kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Was habe ich da bloß für einen Unsinn geredet? Man entwickelt sich weiter. Also nee, grundsätzlich ist es so, es gibt ja halt auch unterschiedliche Dinge. Wenn man einen Ghostwriter einschaltet, macht man das halt sozusagen verdeckt oder macht man das offen? Und natürlich ist es dann ein guter Ghostwriter, wenn er es schafft, sozusagen dem Autor oder der Autorin das Gefühl zu geben, dass das halt auch wirklich das eigene Buch ist und dass sie es halt auch wirklich leben, ja. Ich weiß nicht, ich kriege den Kontext jetzt gar nicht mehr zusammen. Da merkt man, dass man tatsächlich älter wird. Ich persönlich habe gemerkt, also ich habe 12 Bücher geschrieben für andere Leute und habe dann festgestellt, irgendwie, also erstmal für den Verlag und habe dann gesagt, Mensch, irgendwie kann ich das, glaube ich, auch alleine. Und witzigerweise, auf dieser Reise, bei diesem 800-Kilometer-Marsch, habe ich mich angestrengt und wollte mein eigenes Buch machen. Eigentlich wollte ich losmarschieren und hatte das auch schon groß angekündigt und habe gesagt, wenn ich zurück bin, ist mein Buch fertig. Aber es hat überhaupt nicht geklappt. Ja. Ich habe dann so reingesprochen. Ich war zu der Zeit, glaube ich, auch schon, ich weiß gar nicht, 18 Jahre im Geschäft oder so. Also Texterstellung und so weiter. Und dann habe ich das meiner Partnerin Ramona geschickt. Und dann hat sie gesagt, was ist das denn? Was ist das denn? Das war richtig erbärmlich, weil ich fand es auch erbärmlich, was ich da fabriziert habe. Und bin dann erstmal darauf aufmerksam geworden, dass das nämlich, glaube ich, so ein typisches Autorenproblem. Ich glaube, davon sind die Romanautoren weniger betroffen als diejenigen, die Biografen. Nämlich, wenn man von sich selbst erzählt, dass man dann plötzlich so Bedenken bekommt. Ja, wir haben ja in der Schule gelernt, uns unterzuordnen sozusagen. Und ich hatte halt so das Gefühl, hä? Also ich habe mich immer relativ frei gefühlt zu der Zeit, aber ich war es nicht und habe einfach verkrampft an meinem Buch rumgemacht und habe es dann einfach ad acta gelegt. Und dann kam der Auftrag, dieser Ghostwriting-Auftrag. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich kriege mein eigenes Ding nicht hin, aber die anderen relativ gut. So, wie kann das sein? Und dann, das war sozusagen ein ganz großer Change für mich, dann zu merken, hey, ich persönlich möchte gerne den Leuten die Steigeisen halten. Wie schreibt man das eigene Buch? Habe die beobachtet, habe viele Buchcoachings gemacht. Und habe dadurch dann sozusagen die Grundidee eben entwickelt für den Autorenclub, nämlich eine Plattform, auf der man sprechend Buchautor werden kann, weil ich finde das Sprechen richtig gut. Ja, das heißt, das, was wir jetzt hier eine Stunde lang machen, erzeugt um und bei 7.500 Wörter. So, wenn wir den Text dann nehmen würden, heute ist das mit KI relativ leicht, man kann das relativ zügig transkribieren lassen, das gab es zu der Zeit noch nicht so. Und wahrscheinlich würden wir aus dem Gesprochenen die Hälfte verwenden können. 30-50% könnten wir verwenden daraus. Also so um die 3.500 Wörter könnten wir nutzen. Und das wäre schon mal locker 1-2 Kapitel. denkt man dann halt, wenn man sich lange damit beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und so ist dann die Idee entstanden, dass Autorenclubs, nämlich eben Strukturen zu schaffen, dass jeder, und das habe ich dann auch immer so gesagt, weil ich bin halt so ein Träumer, ja, ich denke dann so, oh, es wäre doch cool, wenn jeder sein eigenes Buch schreiben könnte, und habe auch vor 5 Jahren oder 6 Jahren, habe ich dann immer gesagt, ja, wie wäre das, wenn man das Buch seiner Vorfahren liest? Also ich stelle mir so vor 200 Jahren die Vorfahren, ja, sie haben ein Buch geschrieben und man liest sich das durch, ey, was haben die denn da erlebt und was würden sie weitergeben? Und wenn das so eine Chronik wäre, die fortlaufend immer weiter wächst, wie stark ist das denn? Dann muss man auch als Familie sozusagen, als so eine Blutlinie, muss man nicht mehr Fehler machen oder ja, Fehler wiederholen und nicht immer wieder von vorne anfangen. Und das war so der Antrieb, weshalb ich mich dahinter geklemmt habe, da Struktur eben aufzubauen. Ja.
Okay. Also ich schreibe ja auch viele Bücher, nutze da tatsächlich auch Ghostwriter, um einfach Zeit zu sparen, Leute, die mir meine Aufnahmen abtippen und so. Das sind aber meistens Sachbücher oder Bücher zum Sprachenlernen. Und jetzt ist die Frage, ich habe 4 Buchprojekte im Hinterkopf, die Romane sind. Einen habe ich schon mal über eine Ghostwriterin auf Englisch machen lassen, gefällt mir aber noch nicht. jetzt möchte ich das über deinen Autorenclub machen. Ja, wie würde sowas ablaufen? Also das Buch, der Titel, weil er schon auf dem Markt ist, kann ich ihn auch sagen, ja, er heißt Menschenmilch und es geht um die Geschichte, wie es wäre, wenn wir sämtliche Milchprodukte, die wir haben, durch Muttermilch herstellen lassen würden und dass es Muttermilchfarmen gäbe, ist natürlich dann alles nicht ganz so entspannt, aber ne, wie wäre die artgerechte Haltung einer Mutter und wie würde man gucken, dass die Mutter wieder schwanger wird? Wie würde man sie dafür entlohnen? Was würde man mit den Babys machen, die man ja für die Milchproduktion dann nicht braucht? Man braucht ja nur die Schwangerschaften, all solche Sachen. Und irgendwann wäre die Mutter dann eben in einem Alter, in dem sie keine Milch mehr geben kann, auch nicht mehr schwanger werden kann. Und dann würde man die Organe noch verwerten zum Beispiel. Ne? So, das ist also die Geschichte. Und da geht es um eine Frau, die eben in so eine diese Muttermilch-Szene reinkommt. Und anders als es die anderen das nicht toll findet, was da gerade passiert, sondern da auch wieder raus möchte und wie ihr das eben dann gelingt. Und im zweiten Buch geht es dann um das Kind, das geboren wurde, was mit dem passiert. Und so gibt es eben so vier aufeinanderfolgende Bücher. So, das wirbt seit 8 Jahren in meinem Kopf rum. Wie gesagt, ein Ghostwriter hat, glaube ich, vor 3 Jahren auch schon mal das Ganze auf Englisch für mich geschrieben. Ist ganz nett, aber es rockt nicht und ich möchte es so nicht auf Deutsch rausbringen, sondern ich möchte hier auch zu der Gegend in Mainz einfach einen Bezug haben mit Punkten, die hier sind. So, wie würde ich sowas jetzt mit deinem Autorenclub zum Beispiel angehen?
Also erstmal finde ich die Story richtig Hammer. Finde ich krass. Eigentlich ist das ja, das klingt so ein bisschen wie die Gebrauchsanweisung, wie die KI sich später die Menschen hält. Sag ich jetzt mal, also das sehr dystopisch auf jeden Fall. Aber ich finde das, finde es irgendwie spannend und cool. Und also grundsätzlich ist es so, ich bin immer davon ausgegangen, dass es den meisten Leuten so geht wie mir, dass sie am liebsten sprechen und aus dem gesprochenen Wort etwas produzieren. Ist ja auch klar, unsere Sprache ist eine natürliche Sprache und das geschriebene Wort ist halt eine Kunstsprache. Und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast schon Text geschrieben, also wir müssten sozusagen erstmal überprüfen, wo stehst du schon, ja? Also in mehreren Schritten. Es muss Content erstellt werden. Gibt es schon geschriebenen Text und eine runtergeschriebene Idee? Hast du schon viele Dokumentenseiten gefüllt oder bist du noch komplett am Anfang? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, die Geschichte ist schon komplett fertig. Ja, ich habe, wie gesagt, auf Englisch habe ich das, aber die einzelnen Kapitel gefallen mir so noch nicht in Gänze. Ich weiß, wie die Handlung funktionieren wird, ich weiß, wie die Protagonisten sich verhalten, wie am Ende die Geschichte enden wird und wie der Cliffhanger für das nächste Buch sein wird. Also im Endeffekt steht die gesamte Story. Und jetzt müssen einfach die Kapitel entsprechend mit Leben und Lesenswertigkeit gefüllt werden.
Also das Erste, was man machen könnte, sage ich jetzt mal, wenn es schon Struktur gibt, sage ich jetzt mal, oder wenn es schon Text gibt, da könnte man zum Beispiel die Testleserschaft einladen. Wir haben am Anfang, das hätte ich niemals erwartet, ich hätte nie geahnt, dass es Menschen gibt, die sozusagen freiwillig sich in ihrer Freizeit unbezahlt hinsetzen und sich Texte durchlesen und die kommentieren, ja, so eine Art Hobby-Lektoren. Davon gibt es 3000 Schaften, also fast 4. 3800 Testleserinnen und Testleser haben sich quasi bei uns angemeldet. Witzigerweise, ich glaube, am Anfang so die ersten 200, 300 waren ein bisschen müßig, aber seitdem spielt uns Google die ganze Gefolgschaft sozusagen rein. Das finde ich halt auch richtig. Also ich finde es erstmal cool. Ein großes Danke an der Stelle an alle Testleserinnen und Testleser des Autorenclubs. Und finde das aber halt auch einfach spannend, dass jeden Tag neue Leute dazukommen, die sich dann im geschlossenen Bereich das angucken. So, und dann könnte man das so machen, macht man daraus ein Einzelprojekt, ist einem das selber wichtig, das eigene Buch zu machen, oder lädt man die Community möglicherweise dazu ein, kann man ja auch machen, dann könnte man sagen, hey Leute, wenn ihr Lust habt, kommentiert das mal mit und wenn ihr selber auch gerne schreibt, seid ihr eingeladen, halt auch Vorschläge zu machen. Ich finde das halt total super, ja, dass das nicht so ein abgeschlossener Bereich, sondern ich würde Leute immer einladen, mitzumachen. Und das ist sozusagen halt auch in den Büchern, die ich zum Beispiel verlege oder die wir produziert haben, halt auch gang und gäbe. Das heißt, dass man dann halt, wenn jemand etwas zu sagen hat zu einem bestimmten Thema, dass man sich die dann halt auch wirklich offen mit reinholt und sagt, Mensch, erzähl mal, kannst du dazu was sagen? Und so ein Community-Ding, also diese kollektive Intelligenz ist ja sowieso das, was es dann nachher erst so richtig attraktiv macht. Also in deinem Fall, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, Testleser einschalten, fragen, hat jemand Lust, das mitzugestalten? Es bleibt natürlich halt auch die Möglichkeit, Lektoren, also professionelle Testleser, wenn man so will, einzuschalten und die dann einfach zu fragen, Mensch, wie kann ich es besser machen, das Ganze professionell nochmal reviewen zu lassen, sozusagen. Die Möglichkeit gibt es, ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein fertiges Produkt habe, wird da quasi nochmal das Feintuning gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich habe im Grunde die Struktur, möchte aber die Kapitel nochmal für mich so aufsprechen, wie würde die KI da unterstützen? Ich würde einen Text aufsprechen, also was weiß ich, die Geschichte, worum es sich handeln soll. Und was passiert dann?
Naja, ich sag mal, das ist halt so die Frage. Entweder, also wir haben ein Produktionsstudio errichtet, ja, so ein Selfmade-Studio, wenn man so will. Das heißt, da stellt dir eine Journalistin, die ist eine Videoaufzeichnung, 48 Fragen. Und sie stellt dir Fragen und du kannst dann sozusagen selbst die Aufnahme starten und die Aufnahme beenden. Dann die nächste Frage beantworten, die nächste Frage und so weiter. Diese 48 Standardfragen sind eigentlich eher die, die dazu helfen, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt eine Biografie machen würdest. Wenn du tatsächlich eher in den fiktiven Bereich gehst, dann kannst du natürlich, wenn du eine Idee hast, du kannst ja auch selber Fragen stellen oder Freunde einladen, die dir Fragen stellen und dann beantwortest du sie auch. Oder wir würden das so machen, also so wie wir jetzt gerade. Das heißt, wir würden zusammen das besprechen. Du würdest sagen, hey, guck mal, ich stelle mir das so und so vor. Dann würde ich Nachfragen stellen. Du könntest Antworten darauf geben. Wir würden das Ganze aufzeichnen. Wir würden das Ganze beispielsweise bei YouTube hochladen. YouTube erstellt ja Transkripte, die dann aber noch ziemlich unrein sind. Die kann man dann wiederum mit ChatGPT ins Reine schreiben lassen. Und mit diesem reingeschriebenen Text, das ist halt schön, ja, man spricht halt irgendwie eine halbe Stunde oder so und dann hat man irgendwie 3000 Wörter und diesen Part, den packt man dann in den Story Manager des Autorenclubs und dann kann man anfangen, den auseinanderzuschneiden, zu bewerten, zu beschreiben und dann hat man im Prinzip so, dann kann man ja so dramaturgische Linien gestalten. Das heißt, man baut erstmal ganz viel Content und dann kann man die Kapitel umschiften und so in die Richtung geht es, ja. Das ist so ein bisschen, ich habe immer gesagt, das ist wie Photoshop des Grafikers ist der Story Manager für Autorinnen und Autoren, ja, genau.
Okay. Sag mal gerade die Website, wo man den Autorenclub findet.
Wir verlinken ihn auch, aber. Autorenclub.de.
Ah, das geht dann einfach. Das
ist ganz einfach, ja.
Genau. Prima. Was machst du sonst mit deinem Verlag? Also du hilfst Autoren und wie viele Bestseller hast du schon?
Das ist ein Reizthema. Bestseller. Also ich sag mal so, man kann natürlich theoretisch könnte man aus jedem Buch einen Bestseller machen. Es ist ja immer so ein bisschen, also ganz gewagt gesagt. Im Prinzip ist es so, das eine, also grundsätzlich lade ich komme von der anderen Seite. Ich mache das ja immer so, also viele sagen so, oh ja, ich will Bestseller schreiben. Okay, aber das sagt ja noch gar nichts. Ja? Also es gibt Bestseller-Autoren, sage ich jetzt mal, die eine Momentaufnahme abpassen, weil sie bei Amazon auf dem ersten Platz sind. Und wenn sie sagen, hey, ich bin Bestseller-Autor, weil sie einen Screenshot gemacht haben, weil nachts um 12 drei Leute oder 7 oder 20 ein E-Book gekauft haben, dann machen sie einen Screenshot und dann sagen sie, ich bin Bestseller-Autor. Aber wenn man das rein, also ganz genau nimmt, nee, das seid ihr eigentlich nicht mehr, weil wenn ich jetzt nachgucke, dann seid ihr es schon nicht mehr. Das ist halt einfach so ein Algorithmus-Ding. Und ich bin derjenige, der eher einlädt zur Qualität. Also wirklich zu sagen, sieh zu, dass du ein gutes Buch machst, dass du natürlich eine Vorstellung hast, welchen Wert du damit schaffst, wer ist deine Zielgruppe, warum liest sie das? Liest sie das, weil du bestimmte Informationen übergibst, also ein Sachbuch, was wirklich Wert hat? Oder ist es ein Buch, was einfach Spaß macht, weil es unterhaltsam ist, sozusagen? Und das kann man mit den Testlesern rausfinden. Ich habe auch schon Bücher abgelehnt, ja, habe ich gesagt. Also wenn Leute gesagt haben, hey, ich suche einen Verlag, dann habe ich gesagt, hier, stell's ein. Und dann gucken wir uns hinterher das Ergebnis an. Und wenn es gut ist, dann können wir darüber sprechen. Und wenn es halt weniger gut ist, dann musst du unbedingt einfach nochmal ran. So, gibt ja viele Möglichkeiten. bau dir ein qualitativ hochwertiges Buch, weil wenn du damit die richtigen Leute erreichst, dann zieht es langsam Kreise und dann kann man natürlich halt auch im Marketing ein bisschen nachhelfen. Das ist besser, als wenn ich jemandem vorgaukle, das ist sein gutes Buch und am Ende ist es halt einfach nur ein totaler Flop und wenn man die Werbung rauszieht, dann klappt das Ganze zusammen und sowas finde ich halt total schwierig. Also ich sage jetzt mal, ich finde, ich arbeite zum Beispiel mit einer Autorin gerade an einem Buch, was die Pflege ein Stück weit revolutionieren soll. Das ist ein großes Wort, revolutionieren. Es geht im Prinzip darum, dass man Pflegeeinrichtungen dazu animiert, auf autonomes Arbeiten umzuswitchen. Ich finde das Thema total spannend, weil ich auch selber davon betroffen bin. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin 90 und ich muss da mal im Bett liegen und werde dann werd nicht regelmäßig gedreht, dann wäre das halt schlimm und letztendlich betrifft das uns alle. Und ich finde das halt cool zu sagen, okay, wirtschaftlich sich halt auch zu überlegen, wie kann man das Pflegeheim aufbauen, wie kann man die Personen, die dort arbeiten, wie kann man ihnen das Arbeiten erleichtern und wie kann man den Bewohnern ein schönes Leben bereiten. Das finde ich sehr, sehr gut und deshalb hat dieses Buch halt auch im Prinzip die Berechtigung nach meinem Verständnis rauszukommen. Und es ist nicht nur so ein runtergeschriebenes Sachbuch, hey, macht mal das und macht mal das, sondern es ist in Form eines Romans, einer Geschichte, wo man einer Heimleiterin sozusagen folgt, die total, also die hat ganz große Defizite und das ist einfach durch so ein Tal der Tränen muss sie sozusagen durch, bis sie es am Ende dann nachher schafft, durch einen guten Coach und da sind dann halt auch einfach Werte drin, ja, da wird dann im Prinzip gesagt, Mensch, die Pflege muss sozusagen aus dem Klinikumfeld, wo sie jetzt aktuell noch ist, raus und muss eher Richtung Hotellerie, Serviceansprüche, in der Hotellerie gibt es auch viel Stress und da kann man sich halt ganz viele Sachen abgucken und das sind so Dinge, die mich halt ansprechen und wo es dann halt auch einfach Spaß macht, solche Buchprojekte zu unterstützen, ne?
Genau. Mhm. Okay. Ich dachte immer, ein Bestseller hätte, wenn man 100.000 Exemplare verkauft hat.
Ist man auch. Ja. Das ist man auch. Ich sag jetzt mal, das, was ich halt mitbekomme, man kriegt das ja natürlich in seiner Bubble mit, sozusagen. Was wird einem da vorgesetzt? Ja, sind das irgendwelche Coaches, die einem erklären, wie man jetzt, ist das ein Amazon-Bestseller? Ist das ein Spiegel-Bestseller? Es hat halt häufig mit wirtschaftlichen, natürlich mit einem wirtschaftlichen Interesse zu tun, ist ja klar. Aber ich finde, wenn es gefühlt 50.000 Bestseller gibt, dann hat das irgendwie nicht mehr so einen richtigen Wert. Also ich würde, es ist natürlich toll, so viele Bücher wie möglich zu verkaufen zu einem bestimmten Thema, aber es ist die Frage, ist der Wert, also gibt es dann eigentlich eine Weiterempfehlungsquote? Das interessiert mich dann tatsächlich, ja, weil wenn ich jetzt, okay, wenn ich einen Anschub mache, Marketing-Budget bereitstelle, um ein Buch nach vorne zu bringen und ich ziehe das Marketing-Budget raus und das klappt, also die Verkaufspreise klappen komplett zusammen, dann ist das auf jeden Fall für mich ein Hinweis, dass der Wert des Buchs nicht so hoch ist, wie er sein könnte. So denke ich.
Ja, genau. Wie wird man denn Spiegel-Bestseller, weil du das gerade nochmal, also Amazon-Bestseller weiß ich, dass du da nur ein paar Kumpels brauchst, die zu einer bestimmten Uhrzeit das Buch bestellen, aber wie wird man Spiegel-Bestseller?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch mich mit Leuten auseinandergesetzt oder wollte mich mit Leuten auseinandersetzen, weil ich zu der Zeit, also vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, mich auch damit beschäftigt habe und auch mal auf diesem Trip war, sage ich jetzt mal. Mhm. Heute interessiert es mich nicht mehr, ja. Und es gibt halt auch Leute, die, das Wissen, wie man Spiegel-Bestseller wird, ist für mich nicht so wichtig, weil ich sage, ich finde es interessant, mit den Autoren zu arbeiten. Also mir geht es halt eben nicht darum, tonnenweise Papier in den Markt zu entlassen, sondern etwas auf die Beine zu stellen. Für mich ist ein Buchprojekt häufig auch ein Start zu einer neuen Unternehmung. Also da hängt viel mehr dran, zumindest nach meinem Verständnis. Ich bin ja Quereinsteiger, ich bin ja nicht der Gelehrte, ich komme ja nicht, habe ja nicht gelernt im Verlagswesen, sondern mache viele Dinge anders und sozusagen halt auch alternativ. Also zum Beispiel finde ich das weniger spannend, zur Buchmesse zu gehen. Das ist natürlich interessant für Handel und sage ich jetzt mal, den Produktionen. Ich finde es spannend, in einem Hotel beispielsweise die Bibel aus dem Schlafschränkchen zu verdrängen und dort Bücher zu promoten, wo es dann halt auch einfach passt. Ja, das sind so grundsätzliche Dinge. Was kann ich eigentlich machen, um einem Buch sozusagen den Wettbewerb vom Hals zu halten? Alle wollen, ich möchte bei Thalia rein oder ich möchte da rein. Und die haben ja auch alle ihre Berechtigung, ist auch alles in Ordnung. Bei mir ist es immer so, ich denke mir immer, ich brauche keinen Wettbewerb. Ja, ich möchte ein Buch dort platzieren, wo es hingehört. Ich bin jetzt gerade noch mit einem Kriminalromanautor, der jetzt sein Debüt demnächst bringt, dabei. Er hat einen Krimiroman über Prag geschrieben, also er findet in der Stadt Prag statt. Was mache ich? Ich gehe natürlich in Kontakt mit Reisebüros, die Städtereisen nach Prag anbieten zum Beispiel und so weiter. Warum? Weil das halt eine nette Dreingabe ist, ja, wenn man jetzt 1-2 Stunden im Bus sitzt meinetwegen und dort rüberfährt, warum soll man sich dann nicht einfach mal so einen Krimi-Roman hingeben? Und das finde ich halt persönlich viel interessanter, muss ich sagen.
Ja, prima. Marian, wo soll bei dir die Reise hingehen als nächstes? Also du bist ja auch nochmal 100 Kilometer gelaufen, das machen wir dann beim nächsten Podcast.
Ja, das waren einfach nur eine Menge Blasen und das war nicht nur einmal, sondern sogar zweimal, einmal in Hamburg und einmal in Berlin. Und dazu kann ich nur eine Sache sagen, wer die 80 Kilometer geschafft hat, schafft auch die 100, aber es ist ein wirklich unfassbarer, also das, der 100 während der 800 Kilometer Marsch schon ziemlich heftig war, haben mich die beide 100-Kilometer-Märsche an meine Leistungsgrenze gebracht und weit darüber hinweg. Und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, ist mir klar, dass ich jeden einzelnen, dass jedes Projekt mit dem ersten Schritt beginnt. Gibt es ja auch ein bekanntes Zitat. Genau. Und wenn man den letzten Schritt geht, dann ist das Projekt erledigt. Und wenn das unter hohen Schmerzen ist und man hat es ein- oder zweimal gemacht, dann weiß man, dass man es immer schaffen kann.
So, braucht man bei Kilometer 80 eine Partnerin, die einem sagt, ach, du willst aufgeben?
Ja.
Um die letzten 20?
Das, ja. Das braucht man. Das war im ersten Marsch tatsächlich so. Ja, da
habe ich nämlich auch gehört, ja.
Ich wollte tatsächlich aufgeben. Witzigerweise wollte ich beim zweiten Mal auch aufgeben. Da war es aber schon, da konnte ich damit umgehen. Und es ist halt einfach wirklich so, wenn man das Gefühl hat, dass einem die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wenn man das Gefühl hat, dass einem die kleinen, die Fußnägel rausspringen, ja, das ist so, das ist, als wenn man mit einer glühenden Nadel unter die Nägel geht. So fühlt sich das an. Dann denkt man, ach, das geht eigentlich nicht, eigentlich will ich nach Hause, ich will einfach im Sessel sitzen und Fernsehen gucken, lass mir alle in Ruhe. Aber wenn man sich dann in Bewegung setzt, das ist genau die Schmerzgrenze. Ich habe nie größeren körperlichen Schmerz empfunden als bei dieser Reise. Und wer etwas wirklich schaffen will, egal was es ist, der sollte einmal so ein 100er machen. Und wenn er das schafft, schafft er alles.
Okay, Marian, was ist dein nächstes Projekt? Was steht bei dir als nächstes auf der Agenda?
Oh, ich bin... Also ja, ich bin, das war ja das, was ich vorhin noch gesagt hatte oder angedeutet hatte. Ich bin quasi als Selbstständiger ja losgezogen 2017 und eigentlich kann man sagen, ich habe mich auf den Weg gemacht, sage ich jetzt mal, unternehmerisch zu denken und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber weißt du was, mache ich trotzdem, ist das erste Mal, dass ich das so bekannt gebe. Ich mache mich sozusagen auf den Weg quasi, ich würde gerne Investor sein. So, ne, wenn ich das in 5 Jahren hoffentlich höre oder so, dann habe ich es vielleicht bis dahin schon geschafft. Aber das heißt, die Idee ist es, dass wir Unternehmen aufbauen. Das mache ich mit Freunden zusammen. Und wir halten denen sozusagen die Steigeisen. Wir erstellen Strukturen, in denen man sozusagen kostenlos gründen kann. Wenn man eine gute Idee hat, dann sorgen wir dafür, mit all unseren Kompetenzen und Fähigkeiten die Strukturen zu bauen, um daraus halt auch etwas Erfolgreiches zu machen. Und da bin ich dabei und das macht unfassbar viel Spaß. Und ich freue mich, dass ich nach einer so langen Reise da angekommen bin, noch lange nicht fertig bin, sondern eigentlich an der Startlinie stehe mit 44 jetzt. Aber es bleibt unglaublich spannend, auf jeden Fall.
Prima. Marian, sag nochmal, wo man dich findet. Man findet dich bei LinkedIn und so, aber du hast auch eine Website.
Ja, also ich sag mal, man kann einfach meinen Namen googeln, wenn man mit mir ins Gespräch gehen möchte. Und ansonsten, wenn jetzt jemand tatsächlich vorhat, ein Buch zu schreiben oder schon ein Manuskript hat oder so, ist auch nicht schlimm, wenn es erst eine Seite oder ein Kapitel ist. meldet euch einfach kostenlos an. Ja? Also ihr habt 4 Wochen Zeit, den Autorenclub zu testen, euer Manuskript im geschlossenen Bereich testlesen zu lassen. Und das ist überraschend, was für interessante Kommentare dabei rumkommen. Und dann weiß man, ist man auf dem richtigen Weg oder muss man noch mal ran. Und professionelle Hilfe gibt es dann auch, falls der eine oder andere das braucht. Genau.
Okay, prima. Vielen Dank für dieses Interview, Marian. Ich fand es hochspannend und werde mich mit Sicherheit wegen des Buchprojektes noch mit dir in Verbindung setzen oder in Kontakt bleiben. Dann hast du als Interviewgast das letzte Wort.
Ja, Sven, vielen Dank auch für die Einladung. Mir hat es auch unfassbar Spaß gemacht. Tatsächlich, die Stunde ist schon um, das ist irre. Ich kann eigentlich nicht viel mehr sagen als immer weiter und mit Spaß und Freude vorangehen. Viel mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich habe alles gesagt. Vielen Dank für die Einladung, Sven.